wir brauchen an einer Hochschule eine hauptamtliche Popularmusikabteilung. Basta. Punkt. Wer dem widerspricht, der weiß nicht, was die Zeiten der Zeit geschlagen haben.
Dies sagt der Weltklasse-Gitarrist Michael Sagmeister, der neben seinen künstlerischen Aktivitäten als Professor für Jazz und Popularmusik bislang erfolgreich Studierende ausgebildet hat. Doch damit soll nun Schluss sein, weil die Hochschulleitung den Studiengang für populäre Musik selbst herrlich gestrichen hat. Ist das zu glauben? Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht ein Gespräch mit dem renommierten Jazzgitarristen Michael Sagmeister, der zurzeit einerseits erfreut darüber ist, dass sein neues Albumprojekt mit neapolitanischen Liedern kurz vor der Veröffentlichung steht und andererseits traurig und erbost darüber ist, dass es sich eine staatliche Musikhochschule erlauben kann, den kompletten Bereich der Popularmusik aus ihrem Lehrprogramm zu streichen und das gegen den eindeutigen Wunsch der Studierenden und der betroffenen Professuren. Zu Recht wird hier von einem Skandal gesprochen. Informationen und Kommentare nicht nur zu diesem Thema werden in dieser Stunde zu hören sein und natürlich auch viel Musik von dem außergewöhnlichen Gitarristen und Komponisten Michael Sagmeister. Mit dem instrumentalen Up-Tempo-Titel Rush Hour, den er geschrieben hat, geht's gleich mitten hinein in die hochenergetische Musik von Michael Sagmeister. Man höre sich seine Soli in dieser musikalisch ereignisreichen Rush Hour an, da dürfte so mancher Rock-Gitarrero in Ehrfurcht erstarren. Man höre, wie sich Gitarre und Saxophon die melodischen Ideen hin und her zuwerfen und wie sie plötzlich unisono im Formationsflug davonjagen. In dieser Rush Hour ist man gerne unterwegs. Aufregend diese Rush Hour, in der neben Michael Sagmeister auch der Saxophonist Hans-Martin Eberhardt brillierte. Und auch Schlagzeuger Michael Küttner hat in der Schlussphase für ziemlich viel virtuose Bewegung gesorgt. Der Titel Rush Hour stammt aus dem Sagmeister-Album Soul Ticket von 2006. In jungen Jahren galt er als der schnellste Schütze am Gitarrengriffbrett. Und wenn er will, kann er seine Zuhörer natürlich auch heute noch schwindlig spielen. Aber Geschwindigkeitsrekorde und schiere Virtuosität interessieren den heute 52-Jährigen, wenn überhaupt, nur noch am Rande. Kritiker bescheinigen ihm seit langem schon eine unglaubliche Ausdruckstiefe. Speziell auf der akustischen Gitarre überzeuge sein Spiel durch, Zitat, beseelte Artikulation und klangfarbenprächtigen Ideenreichtum. Wie ist bei ihm die emotionale Gewichtung bei seinen Gitarren verteilt? Senkt sich die Waagschale mehr in Richtung akustischer oder in Richtung E-Gitarre? Oder sind ihm beide gleich lieb?
Es ist tatsächlich so. Das ist immer ganz schwer zu beantworten. Ich habe so Zeiten, da kann ich keine akustische hören. Ich habe Zeiten, da mag ich das mit dem elektrischen nicht so. Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil du bist ja selbst Musiker und es gibt immer so ein paar, kennen uns jetzt auch schon ein paar Takte, machst das schon wunderbar. Aber du siehst, wenn du manchmal so Momente hast, da bin ich eher so wieder auf dem, wie man so schön sagt, auf dem Jazz-Trip und dann habe ich wieder mehr so diese akustische Vorliebe, aber ich kann das nicht sagen, was mein Lieblingsinstrument ist. Ich mag, wenn ich akustische Gitarre spiele, mag ich meistens Nylon-Saiten am liebsten. Das ist was so, Steel String habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber nicht, dass ich das nicht mag. Also es gibt Typen, die spielen super gut, diese ganzen Fingerpicker-Leute und so weiter. Da stehe ich sehr drauf, aber für mich kommt das nicht in Frage, weil ich den Sound nicht so besonders gern mag.
Ob auf der E-Gitarre oder der akustischen Gitarre mit Nylonsaiten, er muss nicht immer mit seiner solistischen Virtuosität glänzen, sondern kann sich auch zurücknehmen, sich gänzlich in den Dienst eines Songs stellen und auf gespürvolle Weise eine Sängerin begleiten, wie geschehen im Fall des wunderbaren Joni Mitchell-Songs »Night Ride Home«, den er gemeinsam mit der Sängerin Britta Medeiros aufgenommen hat für das Album »When the Moment Sings«.
Round the curve and a big dark horse red tail lies on his hide. He's keeping well outside, rough for stride, 4th of July, not right home. I love the man beside me, we love the open road. No phone till Friday. Far from the undertow, far from the overload. Once in a while, in a big blue moon, there comes a night like this. Like some surrealist invented this. 4th of July, not right home. Ooh, not right home.
Zu Sackmeisters biografischen Highlights als Gitarrist zählen Kooperationen mit Jazzgrößen wie Pat Martino, ein Ausschnitt aus deren Zusammenarbeit ist hier im Hintergrund schon zu hören. Außerdem arbeitete er zusammen mit weiteren Jazzgrößen wie Larry Coryell, Philip Catherine, Billy Cupham, Jack DeJohnette, Lyle Mays, Charlie Mariano, Miroslav Vitusch, Randy Brecker, Albert Mangelsdorf, Wolfgang Dauner, Volker Kriegel, Attila Zoller und vielen anderen. Welche Bedeutung hatten diese Kooperationen für ihn? Was hat er von diesen Kollegen gelernt? Gab es da Erfahrungsaustausch, Wissensvermittlung? Wie war das?
Ich hänge das generell nicht so hoch. Also ich habe ja mit vielen in meiner langen, langen Karriere, jetzt muss ich auch schon sagen, bin auch schon alter Sack bald, mit Wunderkind ist da auch nicht mehr viel. Ich habe mit so vielen hervorragenden Leuten zusammengearbeitet und die Musik war nie ein Thema. Nie ein Gesprächsthema, nie. Ist einfach klar, du gehst da hoch, du spielst deinen Kram, die Leute hören sich gegenseitig zu und dann finden auch die Weltklasse-Fritzen finden das toll, dass sie nichts mehr über Musik erzählen müssen. Das geht alles von alleine. Also da wird auch meine Zusammenarbeit mit Pat Martino, wo ich immer viel danach gefragt werde, wenn die Leute mich fragen, wie war denn das oder so, dann habe ich nie viel zu erzählen. Gut. Aber über Musik haben wir nie geredet. Zwei Sätze. Der hat mich mal gefragt, was für Saiten spielst du denn? Wie dick sind die? Und I had an L5 too, because they stole it in America. Das waren die einzigen Sätze. Ansonsten haben wir uns abends gemütlich meistens in asiatische Restaurants gesessen und ein bisschen gegessen nach dem Aufnehmen. Das war alles. Traurige Geschichten sind halt, wenn du mit so Leuten zusammenarbeitest, was mich damals mächtig gestört hat, war, dass es immer hieß, wie viel hast du dem bezahlt, dass der mit dir spielt und so weiter. Und das war unmöglich, fand ich das. Weil die wahre Geschichte ist, dass er mich gefragt hat, ob ich mit ihm arbeiten will. Damals kennst du ja Uli Olshausen noch, der hat das ja so in die Gänge gebracht, als er noch Jazzredakteur war. Und wir haben dann in Frankfurt auf dem Festival halt, habe ich zwei Stücke mit ihm mitgespielt mit der Band und wir waren sofort miteinander befreundet. Und dann bin ich halt nach Philly rübergeflogen, er hat mich eingeladen und dann stand ich mit ihm auf der Bühne. Und der sagte mir, kleiner Bruder zu mir, und knutscht mich ab von oben bis unten. Der findet es toll, da der einen Typen hat. Das ist ein wichtiger Mann für mich gewesen, aber jetzt auch nicht so einer, der da jetzt Wert drauf legt, sich die Leute einzukaufen, weißt du, und dann irgendwie einen Reibach mitzumachen. Das ist ja würde ich sagen, so mein Markenzeichen, dass ich meine Kumpels heute alle auch noch kenne. Also man kann, wenn man jetzt sagen wir mal angeblicher Weltklasse-Heini ist, ein ganz normaler Mensch bleibe. Und das bin ich wirklich geblieben. Und was anderes möchte ich auch nicht machen. Ich habe auch viel Zusammenarbeiten mit Musikern abgesagt, weil ich mit denen menschlich nicht klarkam. Die hohe Nase und Arroganz, das ist nicht mein Ding. Damit kann ich nicht leben. Also da gab es einige, das möchte ich nicht machen. Ich bin nicht so einer, der hinten rum redet. Aber wo ich gesagt habe, Leute, da habe ich kein Interesse, da steige ich aus. Da waren schon Proben angesagt und Europa-Tourneen. Und dann habe ich gesagt, das hat keinen Sinn. Da ging es gar nicht um Musik. Da ging es immer nur um irgendwelchen Bullshit, war aufgeregt. aufgewärmte Handtücher in der Garderobe oder nur rote Gummibärchen. Und wenn so irgendwie mir einer so kommt, das kann ich vergessen. Da bin ich zu sehr nach wie vor ein hessischer Bub.
Hier ist der hessische Bub noch immer gemeinsam mit der US-amerikanischen Jazz-Gitarrenlegende Pat Martino zu hören. Conversation ist das Titelstück aus dem Duo-Album Pat Martino Conversation Michael Sagmeister von 2001. Musikalisch tatsächlich eine intensive Konversation, ein inniger Dialog, wie ein Kritiker schrieb, zwischen dem großen Gitarrenmodernisten der 60er Jahre und dem 15 Jahre jüngeren einstigen deutschen Wunderkind Michael Sagmeister. Und in der Jazz Thing Rezension heißt es über das Album: alles in allem 60 Minuten gefühlvoller, wunderschöner, moderner Gitarrenjazz. Michael Sagmeisters neuestes Projekt ist erneut eine Duo-Produktion, allerdings von völlig anderer Art.
Also das aktuellste Projekt meinerseits ist die Duo-Zusammenarbeit mit der sizilianischen Sängerin Antonella Dorio. Wir haben hier prioritär neapolitanische Lieder, auch etwas ein paar modernere Kompositionen. Eine Komposition, Sicily heißt die, die ist geschrieben von Pino Daniele und von Chick Corea. Ah. Und alles andere sind aber Stücke, die gehen zurück bis zum 1830 oder so gehen die los. Und für viele, die das Zeug nicht so wahnsinnig gut kennen, kann man sagen, zum Beispiel Oh Sole Mio ist auch ein alter neapolitanischer Gassenhauer. Aber jetzt müssen die Leute draußen nicht denken, ich fange an zu singen oder sowas. Sondern Antonella hat des Öfteren mal ganz relaxed in der Gegend rumgesessen und hat ein paar Sachen gesungen. Und ich habe dann gesagt, was ist das für ein Zeug, was du da singst? Und er sagt, ja, das sind so alte neapolitanische Weisen. Und dann habe ich meine Gitarre genommen, habe versucht, da ein paar Chords zuzuschmirkeln und so weiter. Ich hatte so ein paar ganz, ganz kleine Anhaltspunkte, ganz einfache Akkorde. Also wenn man die Lieder so sieht, wie die geschrieben sind und das, was ich dann so reharmonisiert habe, wie man sagt, wird man das nicht mehr wiedererkennen. Aber es hat mir einen riesen Spaß gemacht, das dann so Stück für Stück auszuprobieren. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, gut, probieren das mal aus, wie das so im Studio wirkt. Dann habe ich erst bei mir in meinem kleinen Studio daheim so ein paar Sketche aufgenommen. Die haben einen riesen Spaß gemacht. Und dann hat unser Agent davon erfahren und der hat ja immer ganz gute Gespür, wenn er ein paar Euros verdienen kann, sagen wir es mal so, wir natürlich auch. Aber Spaß beiseite, es war dann wirklich, der Hauptantrieb war die musikalische Seite. Und dann habe ich das aufgenommen und dann war es dann irgendwann so weit, dass wir dann halt bei unserem Management ansässigen Label, bei Yavo Records, dann halt einfach diese Duo-CD produziert haben. Ne? Und das hat einen Riesenspaß gemacht. Ja. Und waren jetzt gerade auf CD-Release-Tournee, aber leider ohne CD, weißt du, immer so, kennst du sicherlich auch, du hast eine Produktion, die soll dann und dann fertig sein und dann klappt halt irgendwas nicht. War eine tolle Tournee, war sehr, sehr gut besucht, hat viel Spaß gemacht, aber leider hatten wir die CD nicht dabei.
Respiro forte dallo spavento, gli occhi spalancati, le braccia pronte ad afferrarsi. Cerchi l'orizzonte ma non trovi, l'anima scossa con le lacrime agli occhi.
Nell'anima scosa, so heißt diese Eigenkomposition von Michael Sagmeister, zu der seine Duopartnerin, die sizilianische Sängerin Antonella Dorio, einen neuen Text geschrieben hat. Erscheinen wird dieses fein ausgearbeitete Lied in Kürze auf dem Duo-Album Nell'anima, zu Deutsch In die Seele, das vornehmlich neu arrangierte, traditionelle neapolitanische Lieder enthält, wie etwa das gleich folgende mit dem Titel Estate. Worum geht es darin?
Estate ist auch eine ältere Komposition, glaube ich, aus den 60ern. Die Antonella, wenn sie jetzt bei uns wäre, die könnte da sicherlich etwas mehr darüber erzählen. Aber soweit ich, was ich mitbekommen habe und noch behalten habe, ist, es gibt eine sehr bekannte Sängerin in Italien, die heißt Mina. Das ist so, ich glaube, auch die mit Chansons und Dinge. Und Estate heißt, glaube ich, übersetzt Sommer. Und ich glaube, diese Komposition ist durch Nina sehr bekannt geworden und in den 60ern. Und auch das habe ich gehört und fand das total cool und habe dann halt so ein paar andere Chords drunter geschraubt. Und das Schöne ist bei den Stücken, dass man immer so, wenn man das so am Anfang hört, denkt, ach, das ist so molto emotionale und da geht's zum Urlaub und ist alles ganz toll. Aber Estate ist eine, textlich geht's darum, dass man sagt, Sommer ist eigentlich eine schöne Sache, aber ich möchte, dass der Sommer schnellstmöglich vorbeigeht, weil ich da meine große Liebe verloren habe und so weiter. Ne? Also das sind viele von den Sachen, wenn man die Texte so inhaltlich kennt, und ich habe das große Glück, dass ich jemanden habe, der mir das übersetzen kann, der das dem Italienischen mächtig ist, und das sind schon heavy, heavy Texte, auch diese sehr, sehr schöne Musik, aber sehr tiefgehende Texte.
E forse un po' di pace tornerà. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. E forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, odio l'estate, odio l'estate.
Eine kleine Welturaufführung erlebten wir gerade bei den letzten beiden Titeln, also auch beim gerade gehörten neapolitanischen Lied Estate, das Michael Sackmeister völlig neu arrangiert und seine Duopartnerin Antonella Durio großartig und ausdrucksstark gesungen hat. Das Album Nell Anima, in dem beide Lieder enthalten sind, steht kurz vor der Veröffentlichung.
Es sollte eigentlich im Februar schon kommen. Wir waren ja auf CD released, aber habe ich ja gerade erwähnt. Das kommt jetzt höchstwahrscheinlich Anfang Mai, so wie ich das sehe. Und du hast das große Glück, dass du von mir was gekriegt hast, was noch keiner hat. Also das ist dann mehr oder weniger ist schon ein Mix, aber es ist noch nicht ganz fertig. Aber ich freue mich natürlich, dass ich das jetzt mitbringen konnte.
Beim zuletzt gehörten Lied Estate konnte man nicht nur Michael Sackmeisters grundierende Akustikgitarre vernehmen, sondern auch seine solistischen Overdubs. Erneut glänzte der Gitarrenmeister mit lebendig geschwungenen Improvisationen, die zum Teil aus aberwitzig schnell gespielten Tonfolgen bestehen. Wiesel, Flinke, Sechzehntel und Zweiunddreißigstel Töne flitzen durch die Melodiebögen. Das sind enorm viele Noten pro Sekunde, was von manchen Kritikern schon fast mehr als sportliche Disziplin angesehen wird und weniger als musikalischer Ausdruck empfunden wird. Da ist schnell von der Virtuosität als Selbstzweck die Rede. Wie steht er selbst dazu?
Bei mir war das immer so, und das geht auch bei allen Typen, die, sagen wir mal so, die Technik, die beeindruckenden Jungs sind. Ja? Meine Wenigkeit, Martino, Benson, was weiß ich, McLaughlin und so, die Typen, die man Paco, die man übers Griffbrett flitzen sieht und so weiter. Man darf das nicht verwechseln nur mit Bewegungen. Du kannst mit einer Menge Töne auch Bögen machen. Du kannst mit wenig Tönen, wie der Bibi King oder was weiß ich, das ist, also dieser Blödsinn, less is more, das kannst du knicken. Das ist, egal was du machst, muss das irgendwie einen energetischen Faktor haben. Und ich bin absolut damit einverstanden, dass manche Leute sagen, oh, Coltrane und was weiß ich, oder das AG, das ist mir zu viel, viele Noten und so weiter. Das kommt da nicht aus dem Bewusstsein heraus, dass man Lust hat, Leute zu erschrecken, sondern ich höre das. Und die anderen hören das auch. Für uns ist das gar nichts Unnormales. Für mich ist das, weil du fängst ja an, ein Instrument zu spielen und hast irgendwas in dir. Du denkst, nee, das ist es noch nicht. Und ich erinnere mich noch dran, als ich den Martino das erste Mal gehört habe, als kleiner Bub, da dachte ich, genau, das ist es, das mache ich auch. Ja, okay, also nicht kopieren, aber so diese, ich wollte diese Beweglichkeit, ich wollte diese Phrasierung, dieses Timing, dieser Ton. Und das ist eine Schweinearbeit, da hinzukommen. Du darfst nur einen Fehler nicht machen. Und um weiter noch auf die Frage zu antworten, wenn du denkst, du hast es drauf und du musst nicht mehr viel machen, das ist der Anfang vom Ende. Also wenn ich heute irgendwo hinfahre für irgendjemanden Spiel, auch ob es im Jazzkeller ist oder auf einer etwas ausgepufteren Tour, dann nehme ich das ernst und will was Vernünftiges da machen. Und daran liegt es höchstwahrscheinlich auch, als wir uns so wieder getroffen haben, sagst du, nee, also du mit deiner unverschämten Lässigkeit da knödelst da ein Zeug weg, das ist ja provokativ und so weiter. Das kriege ich gar nicht mit. Mhm. Weil es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Ich meine, wenn du so spielst, kannst du nicht rumhüpfen wie Michael Jackson, weißt du, dann manche Sachen kann ich machen, aber da ist halt einfach eine bestimmte Konzentration dabei, aber die Richtlinie ist, dass man einfach, wenn man vor dem Publikum steht, versucht immer sein Bestes zu machen. Und das ist ein emotionaler Faktor bei mir und vor allen Dingen nur energetisch. Das ist eigentlich immer nur Energie. Und viele sagen, wenn man, sagen wir mal, wenn Leute einen Einstieg haben und mit Profis arbeiten, dann sind sie der Meinung, no, ich habe jetzt genug gemacht, ich bin gut ausgebildet. Und dann spüren die auf einmal einen ganz anderen Approach. Wenn du mit Profis arbeitest und als ich kleiner Bub war, habe ich das sofort gemerkt. Hier weht ein ganz anderer Wind. Also das ist von der ersten Eins an ein ganz anderer Einsatz, eine Herangehensweise an Musik. Das glaubt man nicht. Ich habe mit Typen gespielt, wo du denkst, um Gottes Willen, die blasen dich jetzt von der Bühne, von der Energie her. Und das muss man, diesen Moment über den Bühnenrand zu argumentieren, egal wie weit der von den Leuten entfernt ist, der ist das Wichtigste beim Musikmachen. Nicht was, sondern wie.
Your words, they're as sweet as milk and honey. I know I can't count on what you've said. For sure, pretty soon you'll keep on running. And all I can do is sit and wait. First you said you found your way. But I know you'll change every single step today.
Turning Around, eine Sargmeister-Komposition, funky und jazzig zugleich, enthalten im Album Soul Ticket von 2006. In der Schlussphase brillierte Michael Sargmeister wieder mit einem technisch makellosen und spieltechnisch herausragenden Solo. Obwohl er am Griffbrett alles kann, muss er dennoch täglich nach wie vor üben.
Ja klar, sicherlich, weil erstens mal, wenn ich das nicht mehr mache, kann ich das nicht mehr spielen, was ich spiele. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es geht nicht nur um Bewegungsablauf, sondern ich habe einfach bestimmte Vorstellungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein schnelles Stück spiele und ich habe so eine Phrase im Kopf, ja, oder so irgendwas, was mir so durch den Kopf fällt. Du hast sowas in der Birne und da kommt nichts. Das ist Frust pur. Im Prinzip passiert Folgendes. Ich übe so viel, um nicht auf der Bühne denken zu müssen. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Damit ich meinen Spaß habe. Deshalb bin ich auch überhaupt kein Freund von pädagogischen Maßnahmen, die nur im reproduktiven Bereich sich abspielen. Das heißt also, ich finde klassische Musik wunderbar, ich finde gute oder schlechte Musik gibt es für mich. Aber wir leben in einer Welt, wo viel improvisiert wird, wo viel aus Themen was gemacht wird, variable so Ermessensspielräume eingebaut werden und für die muss man natürlich einen langen Weg gegangen sein, um die dann auch in der Praxis umsetzen zu können. Und dieser Spruch, es gibt viele, der Martino hat immer zu mir gesagt, I don't practice, I play. Wie man es nimmt, okay, ich spiele auch den ganzen Tag, aber zwangsläufig wiederholst du was, machst Reputationen von bestimmten Dingen und übst die Dinge, bis die einigermaßen flüssig sind. Und wenn du dann mal in so einen Moment kommst, das habe ich schon erlebt, das ist auch sehr schön, keine Selbstbeweihräuchung, aber einfach ein schöner Moment, wenn du so auf deine Finger guckst und denkst, wer macht denn das jetzt gerade? Also du bist so losgelöst von dem ganzen Kram. Und das ist das Interessante daran.
Wie von selbst scheinen seine Finger übers Griffbrett zu huschen bei dieser Improvisation, deren sprechender Titel ausdrückt, worum es geht. True to the moment. Thank you. Eine großartige Improvisation in einer Art Zwiegespräch zwischen Michael Sagmeisters Gitarre und Michael Küttners Schlagzeug. Beeindruckend zu hören, aber auf Dauer auch etwas anstrengend und ermüdend für den ungeschulten Zuhörer. Für den Musiker selbst, der sich improvisierend ausdrücken kann und sich seiner Intuition überlässt und die Musik aus sich herausfließen lässt, ist das wohl ein großes Glück und eine besondere Fähigkeit. Diese Fähigkeit, über die Michael Sagmeister souverän verfügt, will er als Lehrender weitergeben. Als Professor an der Musikhochschule will er seinen Studierenden dies und mehr vermitteln.
Zum Beispiel auch bei der Ausbildung jetzt als Prof, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann bin ich nur daran interessiert, dass diese Menschen, diese jungen Menschen einfach Mut kriegen, Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen. Der reproduktive Faktor ist eine Sache, die soweit gut ist, wenn ich was vom Blatt spielen muss oder was wiedergeben muss, dass ich Anhaltspunkte habe. Wenn ich nicht keine große musikalische Erfahrung habe, dann ist es auch okay, wenn irgendein Prof hinten sitzt und sagt, machen Sie das mal so und machen Sie das mal so. Nur wenn das dabei bleibt, dann erziehe ich einen musizierenden Menschen dazu, zu agieren wie ein Papagei. Und wenn mir keiner mehr was vorsagt, dann kann ich nicht mehr spielen. Und das ist die berühmte Situation, die es sehr oft gibt, dass es Leute gibt, die sehr behende sind. Und dann nimmst du ein Blatt Papier weg, wo nichts mehr drauf ist, und dann kommt da warme Luft. Und das darf es nicht sein. Und deshalb predige ich wie ein Wahnsinniger eine Ausbildung, die beide Faktoren beinhaltet. Und das ist was die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn man über Ausbildung spricht, du wolltest ja ganz gerne mal mit mir über die Hochschule auch reden und so weiter, wo ich da jetzt Professor bin, ja, betrachte ich das mit einem ganz, ganz traurigen Auge, in welche Richtung das geht. Und man muss das Kind einfach beim Namen nennen. Und das sind meinerseits keine beleidigenden Äußerungen den klassischen Kollegen gegenüber. Ganz im Gegenteil, ich schätze diese Musik und ich schätze klassische Kollegen, die dieselbe Offenheit besitzen wie wir. Denn wir würden niemals zu irgendjemandem sagen, du musst das unbedingt so machen oder du darfst das so nicht machen. Jetzt höre ich sie alle aufspringen, das sagen wir ja auch nicht. Doch, das gibt's tatsächlich, das ist so. Und das ist immer, wenn man jetzt zurück in der Frage, du bist technisch kalt und so weiter, Leute, die keinen Einblick mehr haben. Also es gibt ja viele, die das sicherlich auch sehr traurig finden für sich selbst. Und die müssen das mal kanalisieren emotional, was sie da verbalisieren. Natürlich ist das furchtbar, wenn ich in der Hochschule sitze und habe 20 Jahre lang nur unterrichtet und wollte eigentlich auf die Bühne dieser Welt gehen. Und ich kann jedem nur sagen, dass nur da lernt man was. Nicht in seinem Kämmerchen, das ist wichtig, die Faktoren gehören zusammen. Aber was du zu Hause lernst, es gibt einen schönen Spruch auf Hessisch, daheim haben alle Bube Klicke. Und da ist was dran. Man übt das Zeug und auf einmal sitzt du vor Leuten und dann denkst du, ach du Scheiße, du daheim ist alles so gut gelaufen. Und kennst du, ne? Und dann stehst du da oben und denkst, oh Scheiße, mir fällt nichts mehr ein und jetzt habe ich das jetzt vergessen. Und dem war ich immer ausgesetzt. Ich war dem immer ausgesetzt. Auch als kleiner Bub schon. Das war schlimm teilweise, weil ich halt auch viel Mist gebaut habe. Aber wenn ich heute in einer Situation bin, wo ich junge Menschen ausbilde, dann darf ich nicht über Dogmen und Traditionalismen reden. Ich darf garantiert Sachen weitergeben, die eine bestimmte Bestätigung haben. Tonbildung, Timing, dass die Noten stimmen, Interpretationsweisen, das kann ich jemandem weitergeben. Aber wenn ich mich hinstelle und sage, diese Stilistik, die ist prioritärer als die andere, dann habe ich was überhaupt nicht verstanden. Und wenn ich nur noch irgendwo auf dem Sessel sitze und nicht mehr draußen auf den Bühnen der Welt tätig bin oder keine Konzerte mehr sehe, ja, und dann natürlich auch eine verständliche Angst bekomme. Ja, über was soll ich denn jetzt reden? Ich kriege ja gar nicht mehr mit, was die jungen Menschen da draußen machen. Dann wird's gefährlich. Und wenn ich das mit einer totalitären Aussage, totalitär im Sinne von, so, das ist meine Meinung und Feierabend, aber nur weil ich nicht weiß, was da draußen außerhalb meines Elfenbeinturms sich abspielt, dann habe ich einen riesen Fehler gemacht, denn ich habe die Verantwortung für die Ausbildung eines jungen Menschen nicht richtig verstanden. Und ich sehe bei nur eins, ob Hochschule, ob Gott weiß was, es geht nur darum, sich permanent mit dem Markt in Verbindung zu bringen. Sei, gibt es negative, gibt es positive Sachen. Wenn ich da sitze als Pädagoge und ich will jemandem mitgeben, was da draußen passiert, dann muss ich es am eigenen Leib erlebt haben. Ich darf nicht immer nur in Sessel pupsen und irgendwas von Dogmen und Traditionalismen erzählen, sondern ich muss akzeptieren, es gibt Menschen, jetzt kommt's, das sind sogar meine Kollegen, die wissen das. Also müsste ich ja normalerweise ins Zwiegespräch treten. Ja? Und wenn eine Hochschule wie in Frankfurt zum Beispiel, wenn da von der Hochschulleitung Äußerungen kommen, Nö, also wir haben keine Lust mit Mannheim oder Köln oder so in oder Weimar in Konkurrenz zu treten im Popularmusikbereich. Das muss man sich mal vorstellen. Die Äußerung, ob das Jazz und Popularmusik oder Ringelpiez mit Anfassen heißt, ist mir wurscht. Die jungen Leute kriegen keinen Job mehr, wenn sie nicht effizient ausgebildet sind in dem Bereich. Und bei uns heißt es, ja, unser Schwerpunkt ist alte und neue Musik, obwohl die Studierenden das ganz anders sehen. Da gibt es Unterschriftspetitionen, da gibt es Schreiben von Studierenden. Da kommst du teilweise hin und weißt gar nicht mehr, was du mit den armen Kindern machen sollst, weil die gar nicht mehr genügend ausgebildet werden. Da reicht keine Pfadfinderfreizeit in der Schulmusik. Mal drei Liedchen spielen, das muss man auch. Eine Beatles-Nummer muss man auch gut spielen können, verstehst du? Da muss man, wenn du Eleanor Rigby spielst oder Michelle oder Yesterday, dann musst du ein paar Changes können als Gitarrist. Ja? Und für die ist das anscheinend nach wie vor, das war ja in Frankfurt schon immer so, dass es hieß, ja, wir wollen sie wieder auf klassischen Institut machen oder sowas. Vergiss es. Die schießen sich selbst ins Knie. Früher oder später geht das ein Bach runter. Da geht es um dass manche Menschen aus dem Bekanntenkreis, die einem sehr wertvoll waren, gestorben sind. Und da habe ich dieses Miles Apart hier. Das ist auch eine sehr, sehr traurige Nummer. Und da geht es halt darum, dass zu der damaligen Zeit jemand verstorben ist aus meinem Bekanntenkreis, der mir viel wert war. Also diese emotionale Affinität. Und dann kommt das einfach so raus.
Miles Apart, so heißt diese Sackmeister-Komposition, und vielen Beobachtern drängt sich der Eindruck auf, die Leitung der Frankfurter Musikhochschule ist meilenweit von der Realität entfernt, wenn sie sich künftig nur noch auf alte und neue Musik beschränken will und den Bereich der Popularmusik ersatzlos aus dem Lehrprogramm streicht.
Das ist irre. Fast in jedem Bundesland gibt es an jeder halbwegs vernünftige Hochschule, die was auf sich hält, das Verständnis dafür, dass wir ohne diesen Fachbereich, ohne diese Fachausbildung einfach nicht mehr weitermachen können. Und hier wird erzählt, ja, wir machen alte und neue Musik. Wie weit soll das kommen? Dass Leute in der alten Oper ihre Kleidchen vorführen können, ihr Champagner trinken und zum 25.000. Mal die Fledermaus oder Rigoletto, das sind ja alles wunderbare Sachen. Wo ist denn das, was die jungen Leute wollen? Und die hessischen Studierenden müssen woanders hin. Die müssen nach Württemberg oder sie müssen nach Gott weiß wohin, damit sie was studieren können, was sie für ihre Ausbildung brauchen. Und ich finde das unmöglich.
Star aspettare ancora, qualcosa cambia in me. La finestra, la primavera, dentro i tuoi occhi colori ti dà.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Titel Volo, enthalten im Album Dedicato Canzoni e Jazz, ein Duo-Projekt von Michael Sackmeister und dem italienischen Sänger, Songschreiber und Schauspieler Camillo D'Ancona. Michael Sackmeister, engagierter Professor an der Frankfurter Musikhochschule, ist zu Recht konsterniert über die Entscheidung, dass Jazz und populäre Musik keinen Platz mehr wie bisher in der Hochschule haben sollen.
Wir reden doch nicht nur über Charlie Parker und Coltrane oder irgendwelche Birkenstock-Fritzen mit einer Pfeife und einem Notizblock im Publikum. Dieser intellektuelle Faktor, du weißt doch selbst, es gibt tanzbaren Jazz, diese ganze Lounge-Geschichte, Drum and Bass. Was es bei Jazz geht, ist antistagnatives Musizieren. Eine permanente Lust, Dinge miteinander zu verschmelzen, also etwas gemeinsam zu machen. Du musst ein unheimliches harmonisches Know-how haben. Nicht um Coltrane zu spielen oder Charlie Parker, sondern damit, wenn ein paar Changes mehr kommen, du weißt, was da läuft. Geh du mal als ausgebildeter Pianist, wenn das so wie bei uns läuft, da alte und neue Musik Schwerpunkt, und sag: Schönen guten Tag, ich habe hier mein Diplom, ich bin staatlich anerkannter, was weiß ich, wie das heißt. Und dann gehe ich mit einer Chansonniere auf Tournee und die legt dir ein paar Changes vor. Da siehst du aber alt aus, sag ich dir. Da wird ganz schnell ein Schweißausbruch kommen. Und wer sowas praktisch und in der Realität einfach wegtut, da kommen Sprüche von der Hochschulleitung, wir wollen keine weiteren Arbeitslosen ausbilden. Das hat eine Persönlichkeit aus der Hochschulleitung in einem HR-Interview gesagt. Das ist unfassbar. Wenn du heute Orchestermusiker wirst, ja, dann da kriegst du nur eine Stelle, die irgendwo subventioniert ist. Also da muss man sich fragen, wer bildet da Arbeitslose aus? Wer sind die Arbeitslosen, die ausgebildet werden? Sag nochmal zu den Kollegen auf dem klassischen Bereich, ich gönne jedem eine Stelle, aber die sind ja gar nicht da. Was machen unsere Jungs? Die werden hervorragend ausgebildet, arbeiten privaten Musikschulen, spielen Konzerte, unterrichten. Die sorgen dafür, dass in der Szene was los ist. Die sorgen dafür, dass Musik in Bewegung bleibt. Das ist es. Und das zu nennen, ja, wir wollen keine weiteren Arbeitslosen, wie kann man sowas sagen? Als leitende Persönlichkeit in der Hochschule. Da kann ich nur sagen, mit allem Respekt, keine Ahnung von dem, über was du da sprichst.
Das war der Kramladen, heute mit Michael Sackmeister und Gastgeber Volker Rebell.
Von mir, der leider schon verstorben ist, der also aus der älteren Generation war, das war der Attila Zoller, mit dem habe ich so mit Mike Formanek und Attila und ich, wir haben öfters mal im Keller gespielt, und der hat immer zu mir gesagt, wenn einer sagt, du spülst viel, dreht wie ein Arsch, weißt du, was ich meine, spül, Bubele, du hast drauf, mach, geh erst, spül.